Gute Reise. Wie Tourismus die Umwelt schützt. Die Kettenreaktion.
Freut ihr euch auch schon so auf den nächsten Urlaub? Ich finde immer, mein Gott, Sommerzeit, alles ist ein bisschen leichter und schöner und sonniger. Und vielleicht habt ihr ja auch was Cooles vor, eine schöne Reise, ein bisschen wegfahren. Auf jeden Fall geht's darum, bei uns heute in der letzten Folge vor unserer Sommerpause.
Sommerpause, yeah!
Yeah! Und was das Reisen mit uns und der Welt macht und ob das gut oder schlecht ist.
Also, ich kann schon mal vorneweg sagen, was das Reisen idealerweise mit Reisenden macht. Nämlich glücklich. Wer schon einmal morgens im Krugerpark zum Beispiel unterwegs war, da waren wir ja gerade, Sabine, das halt so in mir nach, dieses Gefühl bei Sonnenaufgang. Und dann sieht man vom Horizont eine Elefantenherde auf sich zukommen, die taucht dann da auf im Sonnenschein, diese Staubwolke. Und dann dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich solche Erlebnisse habe, die ich ja, darf ich ja oft haben durch meinen Beruf, ganz wunderbar. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Ehrfurcht und aus Glück und Erfüllung. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich Tieren begegne und zum Urlaub bin, ich bin Teil von was Größerem, bei so einem Sonnenuntergang oder bei den Elefanten.
Ja, wirklich zauberhafte Erlebnisse, die wir da sammeln, obwohl das ja übrigens kein Urlaub war, sondern unsere Drehreise.
Okay, stimmt, Entschuldigung.
Aber
lieber Fernsehsender, der für den wir arbeiten.
Nein, manchmal
wir
haben natürlich, fühlt sich's an wie Urlaub.
Also, ja. Unsere Arbeit fühlt sich an wie Urlaub.
Aber wir waren ja tatsächlich auch in Afrika im Urlaub mit unseren Kindern und da haben wir auch unglaublich schöne Erlebnisse gesammelt, so auch als Familie. Weißt du noch, wie wir da mit dem Camper im Busch standen und dann diese Geräusche und abends am Feuer und dieser unendliche Sternenhimmel und man fühlt sich wie allein in der Savanne, also großartig, großartig. Ja, und ihr habt sicher auch so Glücksmomente immer, wenn man am Korallenriff schnorchelt oder die Füße ins Meer steckt oder mal früh morgens durch den Wald läuft, da weiß man doch, solche Erfahrungen verändern uns, machen uns glücklich.
Ja, ich sag's ja immer, wir wollen die Welt mit anderen Augen sehen und da ist Reisen natürlich ein guter Weg, um das zu tun. Warum reisen? Naja, schlicht, weil die Welt so ein Buch ist, also wie ein Buch. Und wer nie reist, der liest halt nur eine einzige Seite dieses Buches und kriegt nie mit, wie die ganze Geschichte aussieht. So oder ähnlich gibt es ein Zitat, von dem ich jetzt leider vergessen habe, von wem das ist. Also, die Welt ist ein Buch und wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.
Ehrlicherweise muss man aber natürlich sagen, Tourismus hat keinen guten Ruf und natürlich auch noch eine ganz andere Seite. Mobilität, also vor allem Flugzeuge, Flugreisen verursachen ganz viele Emissionen. Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel verschmutzen die Meere, haben auch einen irren Verbrauch an Schweröl und Gas und so weiter. Reiseziele ächzen unter Besuchermassen, Overtourism, Stichwort, ne? Weißt du noch, als wir da aus Versehen letzten Sommer um den Ferragosta-Feiertag in Italien waren und man den Strand nicht mehr gesehen hat?
Ich schau gleich mal nach.
Das Wasser war so voll. Ja.
Ich schaue gleich mal nach, ob ich das Foto finde von dem Strand, den man unter den Menschen nicht sieht. Vielleicht können wir das bei Campfire einstellen.
Ja, genau. Also solche Geschichten gibt es natürlich auch, egal ob man jetzt in Barcelona ist, in Machu Picchu, bei den ägyptischen Pyramiden. Neulich habe ich sogar so einen schlimmen Insta-Post gesehen vom Mount Everest, wo die Massen an Bergsteigern auch die Lager so vermüllen und die Umwelt natürlich darunter leidet. Diese Seite gibt es natürlich auch.
Und dafür habe ich auch ein Zitat und hier weiß ich sogar, von wem es ist, nämlich von Hans Magnus Enzensberger. Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet.
Von wem?
Hans Magnus Enzensberger.
Ah, okay. Ja, da ist natürlich was dran. Das scheint ja auch plausibel. Wir suchen so Natur, Einsamkeit, Ursprünglichkeit. Und haben wir sie gefunden, locken wir die anderen dorthin und dann ist es eben vorbei mit ursprünglich und einsam.
Und trotzdem gibt es eine überraschende Wahrheit, die Enzensbergers Gedanken und auch dem simplen Flugbashing von einigen Klimaschützern wirklich entgegensteht. Also ohne Tourismus wären viele der schönsten Naturlandschaften der Erde längst zerstört. Nationalparks, Gorillas, Tiger, Korallenriffe, ganze Ökosysteme verdanken ihre Existenz Menschen, die Eintritt zahlen, Hotels buchen oder Safaris machen. Denn es ist Eigentlich ganz logisch. Umweltschutz kostet Geld. Die Menschen, die da vor Ort leben, die brauchen auch Geld zum Leben. Und dieses Geld muss irgendwo herkommen. Und wo kommt es her? Sehr oft von den Reisenden.
Und darüber wollen wir heute sprechen, über die gute Seite des Reisens und über die Frage, warum Natur manchmal erst dann geschützt wird, wenn sie einen wirtschaftlichen Wert bekommt. Und warum ausgerechnet Touristen zu den wichtigsten Verbündeten des Naturschutzes gehören können. Hier ist die Kettenreaktion, euer Wissenschaftspodcast, der erklärt, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und hier sind wieder du und ich. Ich bin Sabine Steffens.
Und ich bin der Dirk dazu.
Also so Reisen im Sinne von Urlaubsreisen zum reinen Vergnügen, das ist übrigens eine erstaunlich junge Erfindung. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte reisten Menschen nur aus Notwendigkeit, nämlich zum Beispiel Händler oder Pilger oder Soldaten oder Flüchtlinge. Und du musst dir mal überlegen, wie beschwerlich und wahrscheinlich auch fürchterlich unbequem das war. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt mit mir, so wie wir es gerne mal machen, nach Hamburg reisen, aber nicht so schön im ICE, sondern in der Postkutsche, bei jedem Wetter und auf so Schotterstraßen oder wie lange das dauern würde. Also es ist nicht immer bequem gewesen.
Allerdings kannten auch schon die Griechen und Römer sowas Ähnliches wie Urlaub, also zumindest die Wohlhabenderen von ihnen oder die, die andere Gründe hatten, unterwegs zu sein. Also wohlhabende Bürger flohen zum Beispiel im Sommer gerne aus dem heißen Rom an die Küste. Andere reisten, um Heiligtümer zu sehen, Paläste zu besuchen oder Denkmäler zu bestaunen. Also sowas gab es auch schon in der Antike.
Eigentlich wie heute, oder?
Ja, und übrigens auch genau wie heute. Eins der Top-Reiseziele war Ägypten. Also Pyramiden gucken und dann schon eine schöne Nilkreuzfahrt. Sowas hat auch schon Julius Caesar gemacht. Und dann konnte man bei dieser Tour eben auch gleich
mit
damals...
Mit seiner geliebten Kleopatra.
Ja, ne? Wobei die war ja ein Local, ne?
Ja, eben. Die musste ihm ja mal zeigen, wie schön ihr Ägypten ist.
Und bei so einer Nilkreuzfahrt und einer Ägyptentour konnte man dann gleich zwei von den damaligen 7 Weltwundern von der Bucketlist abhaken. Also, aber es gab eben auch schon die elenden Seiten des Tourismus in der Antike. Zum Beispiel diese Schmierereien auf ganz tollen Baudenkmälern. Claudius war hier oder Theodosius war hier oder sowas. Also das gab es damals auch schon. Es ist wirklich unglaublich, diese Zahl. Am Grab von Ramses IV. In Ägypten haben schon griechische und römische Touristen in der Antike über 1000 solcher reingeritzten Schmierereien hinterlassen. Also das waren dann Reisekommentare oder auch Hotelbewertungen oder Selbstdarstellung oder einfach nur ein blöder Spruch. Also im Grunde eigentlich genauso wie heute auf Insta und Co.
Genau, 5 Sterne hier oder 2 dort. Ja, und im 18. Jahrhundert entstand dann die berühmte Grand Tour. Es gab neue Schiffe, es gab Eisenbahnen, plötzlich auch mehr Straßen, die ganze Mobilität, die Infrastruktur, alles wurde moderner und ja, da wurde es dann auch so langsam hip. Junge Adlige aus England reisten monatelang durch Europa, das gehörte irgendwie zum Lifestyle dazu, bestaunten die Kunst in Florenz oder irgendwelche Ruinen und so eine Art Bildungsprogramm für Rich Kids wahrscheinlich.
Tja.
Ja. Und dann gab es schon bald das erste Tourismusunternehmen der Welt. Übrigens hieß es Thomas Cook und Sohn, nicht zu verwechseln mit dem großen Seefahrer James Cook hieß der.
Ja, oder aber lustig, dass der erste Weltumsegler über ein Jahrhundert vorher Cook hieß und dann auch der Erfinder der Weltreise sozusagen Cook hieß.
Man hat dann gleich das Gefühl, Cook hat irgendwas mit großen, weiten Abenteuerreisen.
Ich habe jetzt gar nicht recherchiert, ob die vielleicht weitläufig miteinander verwandt sind, ob der eine ein Nachfahre des anderen ist, aber das schauen wir nochmal nach.
Also jener besagte Thomas Cook jedenfalls, der hat am 5. Juli 1841 eine Zugreise organisiert für rund 500 Menschen, und zwar in England, von Leicester nach Loughborough. Und die Teilnehmer zahlten einen Pauschalpreis für die Bahnfahrt und die Verpflegung. Ja, es ist im Grunde die erste organisierte Gruppenreise der Geschichte. Der Thomas Cook baute daraus ein Reiseunternehmen auf und ja, viele Innovationen, die bis heute hip sind, hat er schon eingeführt. Ja, eben solche Pauschalreisen. Es gab auch Reisekataloge. Es gab die ersten Hotelgutscheine.
Ach, der hat das Voucher erfunden.
Ja, Voucher, ja, Voucher. Auch Rundreisen mit festem Programm. Ja, und das wurde dann auch bald nicht nur in England, sondern eben international auch rumgereist. Ja, und schon bald später, 1869, hat er eben Reisen nach Ägypten organisiert und so weiter und so weiter. bald dann schon die erste Weltreise. Ja, damals war deine Firma der weltweit größte Reiseveranstalter.
Also wir haben jetzt schon mal gelernt, Cook war Erfinder des Pauschaltourismus. Ob er geahnt hat, was er mit dieser Erfindung so lostritt? Also
sicher nicht.
Nach Daten des World and Travel Tourism Council setzte die Branche, die Reisebranche weltweit, 2024 rund 10 Billionen Euro um. Also Billionen.
Wie viele Nullen sind das?
Ja, das kannst du jetzt mal dir schön überlegen, während ich weitererzähle.
Unvorstellbar groß.
Und das bedeutet, dass etwa 10% der gesamten weltweiten Wirtschaftsleistung mit der Reisebranche zusammenhängt. Also die Tourismusbranche ist viel größer als etwa die globale Autobranche. Und außerdem hängen weltweit etwa 350 Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt vom Tourismus ab. Das ist verrückt. Es entspricht fast jedem 10. Job auf der ganzen Welt. Je nach Rechenart kann man also mit einigem Recht sagen, dass die Tourismusbranche die größte Branche der Welt ist.
Das ist wirklich verrückt. Das wusste ich vorher tatsächlich nicht.
Und es ist wichtig, denn wenn man über die größte Wirtschaftsbranche der Welt redet, dann bedeutet das ja auch, das ist der allergrößte Hebel, um Umwelt zu zerstören oder auch Umwelt zu beschützen, je nachdem, wie man es macht. Also Klimaschützer mit Hang zu einfachen Antworten haben in Fridays for Future Zeiten ja gerne gegen den Tourismus und Flugreisen gewettert, Flugscham verbreitet, aber wenn man sich das genauer anschaut, war das, glaube ich, nicht bis zu Ende gedacht. Die Realität ist natürlich viel zu komplex für so simple Urteile wie, du darfst nicht fliegen.
To wander amidst field and forest is to discover nature's true value and in knowing it, to hold it dear.
So ein Regenwald, der muss leider wirtschaftlich konkurrieren mit einem Sojafeld oder ein Korallenriff mit einem Fischtrawler. Was bringt mehr? Ein Elefant oder ein Maisfeld? Denn die Menschen, die da immer zu Hause sind, wo andere gerne Urlaub machen, die müssen ja auch von irgendwas leben, genau wie wir hier. Und wenn die Natur eben kein Einkommen bringt, die muss die Fläche anders genutzt werden, um Armut abzuwenden. Und dann muss da eben der Sojaacker her, statt der unberührte Urwald, damit die Bauernfamilie auch über die Runden kommt oder eben irgendeine Fabrik, wo vorher ein artenreicher Sumpf war.
Ja, Tourismus kann zu einer besseren Flächennutzung führen, kann die Rechnung auch zum Guten verändern. Und plötzlich ist dann eben ein lebender Elefant mehr wert als ein erschossener. Also na, jemand, der da lebt, der kann den Elefant erschießen, um seine Familie zu ernähren, mit dem Fleisch einmal das Elfenbein verkaufen, aber dann hat er nur einmal Geld verdient. Oder er führt jeden Tag Touristen dahin und hat ein dauerhaftes Einkommen, mit dem er dann das Schulgeld für seine Kinder bezahlen kann und so weiter und so weiter. Also ein intakter Regenwald ist deshalb auf Dauer wertvoller als eine abgeholzte Fläche. Die Weltbank hat errechnet, dass allein der naturbasierte Tourismus, also was wir so landläufig Ökotourismus nennen, dass der ungefähr 120 Milliarden pro Jahr einbringt. Und vieles von diesem Geld fließt eben in den Erhalt der Natur. Warum ist das so? Naja, die Natur ist es ja, die Touristen anlockt. Also die ist die Geschäftsgrundlage. Niemand bucht sich einen Urlaub auf einer Verkehrsinsel oder auf einer Müllkippe. Man möchte einen schönen sauberen Strand haben oder einen intakten Wald. Inzwischen zählt man rund 8 Milliarden Besuche pro Jahr in den Schutzgebieten. Das kann so sein, weil Leute ja mehrere Tage oder öfter dahin fahren. Deshalb kommen wir auf 8 Milliarden Besuche in den Naturschutzgebieten der Welt. Und eine ganz simple Frage, die man sich nun mal stellen muss, um das Problem zu verstehen: Was würde wohl aus diesen ganzen Schutzgebieten werden, wenn niemand mehr hinführe? Genau, dann wäre alles kaputt.
Ein bisschen haben wir das ja gerade erlebt im Kruger Nationalpark. Allein da kommen hunderte Millionen Euro pro Jahr durch Touris in die Region. Und es hört sich ja erstmal an wie ein plattes Profitargument, aber dahinter steckt eben was Wichtigeres, was Komplexeres. Denn wo es um viel Geld geht, dann entsteht ein gesellschaftlicher und politischer Wille. Kannst dich erinnern, wir haben auch mit diesem Makuleke, Manager dieser Lodge, gesprochen.
Oh
mit
ja,
Godfrey.
Ja, klar.
Ihr könnt ja auch gerne nochmal in die Folge reinhören.
Ein wunderschöner Ort übrigens.
Und das war einfach das Beispiel da, dass die Menschen, die dort vorher gelebt haben, teilweise gar nicht so wahrgenommen haben, dass ihr Land so einen großen Nutzen hat und dass Menschen aus aller Welt hinkommen, um sich das anzuschauen. Und jetzt, wo sie es als Naturpark nutzen und beschützen, haben sie eine ganz andere Wertschätzung für ihr Land und sind auch total stolz drauf.
Und das ist eben nicht nur Gutmenschen tun, sondern ganz handfest.
Ja,
Arbeitsplätze, Einkommen,
genau.
Steuereinnahmen, all sowas. Ne?
Ja, plötzlich haben sie da Jobs und zwar gute Jobs. Naja, also so ist es dann eben, wenn Arbeitsplätze entstehen, wenn Steuereinnahmen von intakter Natur abhängen, dann bekommt Naturschutz plötzlich ganz mächtige Verbündete. Nicht unbedingt sind das alles so edle Gutmenschen, die was Gutes wollen, sondern es geht ja auch, wenn es der berechnende Business-Typ ist, Hauptsache es bringt dann was ein, aber die haben ja auch eben die Macht, was zu verändern.
In den Krugerpark zum Beispiel kommen pro Jahr ungefähr 2 Millionen Besucher. Und ohne die würde es das berühmteste Schutzgebiet Afrikas wahrscheinlich gar nicht geben können, weil niemand das bezahlen könnte. Das allein reicht da eigentlich schon als Beweis dafür, Tourismus muss nicht schlecht sein. Aber mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, ist auch aus Afrika, ist aber ein anderes, nämlich die Berggorillas in Ruanda. Schon in den 1980er Jahren standen die kurz vorm Aussterben. Also die Armut, Wilderei, politische Instabilität, das alles ist natürlich ganz schlimm als Voraussetzung. Das sind ganz schlechte Rahmenbedingungen für den Artenschutz. Aber dann hat Ruanda ganz konsequent auf hochwertigen und auch teuren Naturtourismus gesetzt. Heute zahlen Besucher teilweise mehr als 1.000 Dollar für eine einzige Stunde Gorilla-Beobachtung.
Das ist ja auch unbezahlbar toll. Aber nein, es stimmt schon, es ist ein Haufen Geld. Es klingt auch wirklich absurd teuer. Und ja, oft kommt dann immer gleich der Vorwurf, das ist ja ungerecht, das können sich ja nur die Allerreichsten dann leisten.
Und das stimmt auch. Aber die Frage ist das schlecht? Also wer jetzt so stumpf soziale gegen ökologische Argumente ausspielt, der sollte vielleicht nochmal nachdenken. Wenn eine Berggorilla-Erfahrung so billig wäre wie ein Ryanair-Trip nach Malle, um sie einmal volllaufen zu lassen, dann wären diese Tiere wahrscheinlich schon ausgestorben. Es gibt eben kein Menschenrecht auf billige Reisen und globale Naturzerstörung. Und die Welt ist ja ohnehin ein ungerechter Ort. Also Reiche haben ja auch größere Häuser, die haben dickere Autos, teurere Klamotten, ja mehr von allem. Das ist alles ungerecht, aber das nehmen wir doch hin. Warum dann ausgerechnet beim Reisen plötzlich so eine Art Erlebniskommunismus gelten soll, also jeder muss überall für billig hinreisen können, auch wenn dadurch die größten Naturschätze zerstört werden, das habe ich nie verstanden. Das ist ein komisches Argument. Also, ja, es ist ungerecht, dass Reiche zu den Gorillas können und Normalos nicht, aber es gibt viel schlimmere Ungerechtigkeiten auf der Welt und für die Gorillas ist es so, wie es ist, besser als anders.
Der hohe Preis ist ja auch einer der Gründe für den Erfolg solcher Maßnahmen. In afrikanischen Nationalparks ist zum Beispiel die Hälfte der gesamten Finanzierung stammt aus Eintrittsgeldern, Konzessionen und Tourismusabgaben. Und davon werden dann eben die Ranger vor Ort bezahlt, die Schutzmaßnahmen und auch Projekte in den umliegenden Dörfern. Bei den Berggorillas war das eben so, dass der Urwald als Heimat der Gorillas, den zu beschützen, wurde wirtschaftlich einfach wertvoller als die Abholzung oder auch jede alternative Nutzung dieses Lebensraums. Und ja, mit einem ganz herrlichen Ergebnis, nämlich die Bestände der Berggorillas haben sich sehr deutlich erholt. Als es am schlimmsten war, waren es wenige hundert und inzwischen sind es wieder über 1.000 Berggorillas. Allein im Virunga-Park sind es ungefähr 600.
Ja, und das muss man sich mal vorstellen, wo der liegt, nämlich in der Demokratischen Republik Kongo oder zumindest das grenzt da aneinander, ist so ein Dreiländereck. Und Kongo zum Beispiel ist ein Land, wo, ich sag das mal ganz offen, ziemlich wenig funktioniert. Also ein Land mit Unruhen, mit bewaffneten Unruhen. Da gibt es jede Menge Korruption. Aber selbst der brutalste Warlord lässt die Gorillas in Ruhe. Warum? Weil die Geld bringen, von denen er sich dann einen Teil sichern kann. Dieser Egoismus, dieser ökonomische Egoismus, der ist verlässlicher als Idealismus. Und das ist im Umweltschutz nicht anders als in anderen Bereichen. Also wenn die Locals mit ihrer Natur ein Einkommen erzielen, indem sie Reisen empfangen, dann ist das eine Inwertsetzung von Natur. Die Natur wird dann von etwas, was man verbrauchen muss, um zu leben, zu einer lukrativen Wertanlage, die man erhalten will. Und da muss man niemanden mehr zum Umweltschutz zwingen, sondern die Leute wollen die Umwelt schützen, weil sie damit Geld verdienen. Und natürlich hat sich die Wissenschaft schon mal genauer angeschaut, welche Wirkung Tourismus wirklich auf die Natur und die Umwelt der Welt hat. Zeit für eine Nerdbox, würde ich sagen, Sabine. Machen wir sie mal quietschend auf, die Nerdbox.
Sehr gern. Man kann inzwischen ganz gut beziffern, wie schädlich es wäre, wenn niemand mehr Fernreisen unternehme. Wir haben da ein sehr, sehr großes, unfreiwilliges Experiment hinter uns, nämlich durch die Corona-Pandemie 2020. Ihr erinnert euch alle noch, im Shutdown, wir durften kaum vor die Tür und natürlich auch nicht in Urlaub fliegen.
Das war schrecklich.
Genau, es gab 1 Milliarde weniger Urlauber in der Zeit, also ungefähr 3/4 weniger internationale Reisen. Das war natürlich erstmal sehr gut fürs Klima. Vor Corona hat der Tourismus rund 10% der Weltemissionen verursacht, während Corona dann nur noch um die 5%.
Halbiert hört sich doch erstmal prima an.
Genau. Es wurden nämlich 2 bis 3 Milliarden Tonnen Treibhausgase vermieden. Das sind große, beeindruckende Zahlen, ja, ja. Aber es gibt eben noch die andere Seite. Auf der anderen Seite ging nämlich ganz viel Geld und auch Arbeitsplätze verloren. Die Wirtschaftsleistungen und soziale Leistungen schrumpften total ein. Die Vereinigung UN Tourism schätzt die wirtschaftlichen Einbußen auf deutlich über 1 Billion US-Dollar. Und man hat errechnet, dass weltweit etwa 60 bis 70 Millionen tourismusbezogene Arbeitsplätze verloren gingen.
Unvorstellbare Zahlen.
Genau. Also tatsächlich, wenn man viele Wissenschaftler befragt, man sieht den größten Hebel für Klima und Umwelt nicht im Verzicht auf Reisen, sondern eher in der Dekarbonisierung von Energie, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft.
Okay, das stimmt zwar, aber trotzdem, also das möchte ich nochmal ganz klar sagen, wäre mehr Klimaschutz in der Reisebranche natürlich auch sehr wichtig. Denn wir müssen ja schließlich an allen Schrauben drehen, die wir haben. Aber es ist halt nicht die größte und wichtigste Schraube. Und während Corona haben ja tatsächlich dann erstmal ganz viele Naturschützer auf eine große Erholung der Natur gehofft.
Ja, manchmal ist das ja auch so passiert. Kannst du dich noch an diese Videos erinnern, die damals viral gingen? Diese beiden Delfine, die in der Lagune von Venedig gesehen wurden.
Ja, die venezianischen Delfine, klar.
Da gab es einen wahnsinnigen Hype um solche Storys. Corona macht uns krank und die Natur gesund, hieß es dann und so. Aber ja, das ist natürlich zu schön und einfach, um wahr zu sein. Diese Venedig-Delfine waren zwar korrekt, viele andere Geschichten dieser Art waren ganz schön auch fake.
Ja, und das hat verzerrt, was tatsächlich vielerorts passierte. Ich zitiere jetzt einfach mal wörtlich, wie die Umweltschutzorganisation WWF das damals analysierte. Zitat: Der Kollaps der Tourismusindustrie und das Ausbleiben der Besucher droht die Erfolge jahrelanger Naturschutzarbeit zunichte zu machen. Die Einnahmen für Schutzgebiete und Nationalparks bleiben aus, Wildhüterinnen können nicht mehr beschäftigt und bezahlt werden, Einnahmen aus gemeindebasierten Tourismusprojekten brechen weg und viele Familien, deren Existenzen daran geknüpft sind, leiden unverschuldet große Not.
Ja.
Zitat Ende.
Mhm.
Also, die Wahrheit ist auch hier mal wieder viel komplexer als einfache Parolen. Natur braucht nicht nur Schutz vor Tourismus, sondern die Natur braucht auch Tourismus, um geschützt zu werden.
Da können wir ja auch nochmal auf die Berggorillas blicken. Damals gab es natürlich auch keine Touristen im Virunga-Park während der Pandemie. Und da fehlten die Einnahmen sowohl für den Park als auch eben für die lokale Bevölkerung. Und ja, mitten in der Corona-Krise gab es einen Angriff von Milizionären auf den Park. Da wurden 13 Ranger und 4 Zivilisten getötet. Und ja, auch für uns ganz traurig, der berühmte Silberrücken Rafiki.
In Uganda, ne?
Ja, wurde von Wilderern getötet. Und es gibt auch viele andere Geschichten. Also ich kann mich erinnern an Geschichten aus Kenia. Da werden zum Beispiel die letzten Nashörner von NGOs beschützt, die da auch diese Ranger dann bezahlen. Und die NGOs gingen einfach pleite, weil keine Einnahmen durch Tourismus mehr da waren. Und es hat tatsächlich hunderte Nashörner das Leben gekostet. Solche Geschichten gibt es viele, auch zum Beispiel Madagaskar ist ein ganz armes Land. Und ohne die Touristen leiden die Menschen dort sofort echte Not. Ja, und dann wird natürlich so ein Urwald auch die letzte Reserve, um Brennholz zu holen, um Felder anzulegen, um Tiere zu jagen. Natürlich ist das verständlich, aber das hat für die Natur schlimme Folgen. Und ich zitiere jetzt auch mal den WWF, der die Abholzung während Corona mit Satellitendaten weltweit untersucht hat. In den 18 untersuchten Ländern in Afrika, Asien und Südamerika erreichte der durchschnittliche Verlust an Waldbedeckung im März 2020, verglichen mit den Märzwerten der Jahre 2017 bis 2019, einen Rekordstand. Rund 645.000 Hektar Tropenwald wurden zerstört. Zitat Ende. Das ist übrigens mehr als doppelt so groß wie das Saarland und 150% mehr als im gleichen Zeitraum der Jahre 2017 bis 2019.
Also ich mache das mal in einem Satz. Durch die Corona-Krise ist in diesen untersuchten Regionen die illegale Abholzung um 150% gestiegen. Ein katastrophaler Wert und, wenn man so will, quod erat demonstrandum. Also, lieber Hans-Magnus Enzensberger, hier der wohl zutreffendere Aphorismus, ich formuliere den mal um, der Tourist beschützt, was er sucht, indem er dorthin fährt.
Travel opens the eyes and nourishes the soul. For those who journey far come to see the world with new understanding.
Jetzt wollen wir heute nicht nur von Bäumen und Tieren reden, sondern auch von den Menschen, die dort leben. Jenen, die da in der Nähe dieser Naturgebiete wohnen, diese schönen Reiseziele bewohnen. Wenn wir an den Tourismus denken, denken wir ja oft an Hotelburgen oder so. Aber die eigentlichen Gewinner sitzen häufig ganz woanders. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arbeitsplätze, die durch den Tourismus geschaffen werden. Bäuerinnen können ihre Produkte verkaufen, Taxifahrer können fahren. Man braucht Handwerkerinnen, man braucht Kellner, ganzes Servicepersonal, Souvenirläden und so weiter. Und oft wird in solchen abgelegenen Regionen die Infrastruktur auch durch Tourismus erst verbessert. Manchmal gab es vielleicht vorher keinen Strom, keine Straßen, keine Kanalisation. Und das ist doch auch eine gute Nebenwirkung.
Die Weltbank hat das mal genauer untersucht, was ein Touristendollar in Schutzgebieten bewirken kann. In Uganda etwa entstehen aus einem einzigen Dollar touristische Ausgaben mehr als $2 zusätzliches Einkommen in der lokalen Wirtschaft. Das Geld verdoppelt sich. In Madagaskar liegt der Wert sogar bei fast $2,50. Der Tourismus kann also wie ein Verstärker wirken. Dann wandert das Geld durch diese ganzen Regionen und eröffnet neue Chancen für die Menschen vor Ort.
Das ist aber natürlich nicht automatisch so und Reiseunternehmen ist ja auch nicht gleich Reiseunternehmen. Man braucht schon auch solche, die auch Verantwortung übernehmen und also die soziale Bilanz von riesigen Tourismuskonzernen, die mit tausenden Kreuzfahrtschiffen über die Weltmeere schippern, sieht natürlich anders aus wie zum Beispiel bei deinem Kumpel Ingo, der auch unsere letzte Namibia-Reise organisiert hat.
Ja, der Ingo ist ein guter, finde ich. Also ein Unternehmer, aber der ist trotzdem nett und genauso reiseverliebt wie wir. Der hat jetzt auch keinen riesigen Konzern, sondern ein Reiseunternehmen, das versucht, eben nicht nur Geld zu verdienen, sondern dabei auch noch anständig zu bleiben. Beispiel: 1% von allen Umsätzen werden von ihm für gemeinnützige Zwecke gespendet. Das waren im letzten Jahr immerhin 1,5 Millionen Euro. Ich finde sowas super, diese Haltung mag ich.
Das ist ja auch toll. Stell dir mal vor, Apple oder Meta oder Elon Musk oder BMW würden immer 1% von ihrem Umsatz spenden. Da würde sich die Welt doch schon viel besser anfühlen.
Da hast du recht. Das sind zwar keine Reiseunternehmen, aber es ist, finde ich, ein moralisches Konzept, das sich alle Unternehmen ja mal irgendwie in die Selbstverpflichtung schreiben können. Der Ingo jedenfalls, der will auch immer, dass viel Geld bei den Leuten vor Ort hängen bleibt. Das ist ja auch wichtig, dass ein Konzern nicht einfach dahin kommt, eine Hotelburg baut und das ganze Geld abzieht. Also, dass das dann wieder in Deutschland, USA oder Großbritannien landet, obwohl das Hotel vielleicht in Kenia steht. Und deshalb engagiert er sich in jedem einzelnen Land, in das er Reisen organisiert. In irgendeiner Form, mal so, mal so. Und weil das so ist, sage ich jetzt auch mal gern den Namen seiner Firma, weil die das nämlich verdient haben. Die machen eine gute Sache. Die heißen Chamäleonreise und wir sind auch ganz gerne mit denen unterwegs. Also, wir haben in Namibia auch mal rumgefragt, wie die Locals eigentlich finden, was so ein Reiseveranstalter in ihrem Land macht. Also ich meine, einer der guten Reiseveranstalter.
Alles gut.
Ich liebe diese Lache.
Ja,
unsere Kinder jetzt als Klingelton.
Das stimmt. Genau, die wollten das unbedingt als Klingelton. Und jetzt muss unsere ganze Familie ständig mit ihm zusammen, er heißt David, mit David zusammen lachen.
Genau, aber David kann sich selbst vorstellen.
Ich heiße David Kambinda und mein Job ist eine Reiseleiter.
Gelernt hat er seinen Reiseleiterjob, genau wie die deutsche Sprache übrigens, mit der Hilfe von eben deinem Kumpel Ingo. Der hat mit den Einnahmen von den deutschen Touristen eine Akademie vor Ort gegründet.
Unterstützt, ne? Ich weiß nicht, ob er sie gegründet hat, aber auf jeden Fall ist er mit dabei.
Genau, und da werden jetzt Menschen von, jetzt in dem Fall Namibia, ausgebildet als Reiseleiter. Und das ist natürlich gut für Ingo oder für Chamäleon, die brauchen ja Mitarbeitende. Aber noch besser für die Leute dort, die es sonst echt schwer hätten, eine anständig bezahlte Arbeit zu bekommen.
Viele Leute bekommen schon jetzt Arbeit im Tourismus, aber das ist schwierig, wenn sie keine Ausbildung haben. Aber wenn sie eine Ausbildung haben, hier mit Chamäleon haben wir diese Ausbildung von Deutsch gemacht, so wir bekommen dann ohne Ende Arbeit. Namibia hat ungefähr 37% arbeitslos. So, wenn du wirklich eine Arbeit hast, dann hast du Glück. Und wenn das Glück bedeutet, dass du kann deine Familie sorgen, dass du kann eine Schule von deinen Kindern bezahlen oder eine Besserung Lebens für deine Familie gibst. Tourismus hat wirklich meine Liebe besser gemacht.
Sag mal, können wir dieses Lachen einfach nochmal hören?
Ja.
Alles gut.
Es erzählt mehr als 1000 Worte, wenn einer so lachen kann.
Und auf unserer Namibia-Reise waren wir auch noch bei Penduka. Das ist ein tolles Projekt. Das ist ein Leuchtturmprojekt für benachteiligte Frauen, die schutzbedürftig sind. Und in diesem Penduka-Projekt können sie Taschen produzieren, Klamotten und Souvenirs und anderes, was sie dann an die Touristen verkaufen. Und das gibt ihnen nicht nur einen Job, sondern auch Selbstvertrauen, um diesen Teufelskreis aus Arbeitslosigkeit und Armut und Abhängigkeit zu durchbrechen.
Ja, und du hast dich mit einer dieser Frauen unterhalten, nämlich mit Elizabeth.
Women of Namibia, most of the women were not liking bread to earn something, to be self-dependent. And now as a woman of Namibia that are working and doing the embroidery in Penduka, they are earning to be self-dependent because most of the women, they are just there with their children and the father, they are not really taking care of the kids.
Ja, in Namibia, sagt sie, haben es Frauen oft sehr, sehr schwer, unabhängig zu leben. Sie sind oft alleinerziehend und bei Penduka können sie eben Geld verdienen und für sich und ihre Kinder sorgen. Denn die Männer kümmern sich oft nicht um die Kinder, machen sich aus dem Staub und bezahlen auch nicht.
Elizabeth und David, das sind nur zwei Beispiele dafür, zwei von uns jetzt rausgegriffene kleine Beispiele dafür, was Tourismus eben auch leisten kann. Arbeit geben, Hoffnung geben, eine Zukunft möglich machen.
Ja, und wenn ihr jetzt vielleicht gerade andere Bilder im Kopf habt von zerstörter Natur, von Hotelburgen, von Müllbergen, dann habt ihr natürlich auch recht. Wir wollen jetzt hier nicht nur alles schönreden. Tourismus kann zwar sehr, sehr gut sein, aber kann halt auch, hat diese hässliche, zerstörerische Seite. Wie das geht, da haben wir heute ja schon viel drüber gesprochen und es kommt ja eben nicht nur drauf an, ob man reist, sondern wie man reist.
Ja, und diese Verantwortung dafür, die liegt eben nicht nur bei den Reiseanbietern, sondern auch bei jedem Einzelnen von uns, den Reisenden. Also wir zwei zum Beispiel kompensieren unsere Flüge, wir wählen auch die Anbieter aus, mit denen wir uns auf Reisen machen. Wir suchen solche aus, die verantwortlich handeln und dann gehen wir eben auch eher wandern und bratzen jetzt nicht mit einem Jetski durch einen Mangrovenwald.
Ja, es gibt ja auch noch einen anderen Wert des Reisens und den kann man ja gar nicht in Euro messen, nämlich die Begegnung mit anderen Menschen. Viele psychologische Studien zeigen, direkter Kontakt mit fremden Menschen reduziert Vorurteile. Und wer die dann persönlich kennenlernt, das kennt ihr ja sicher auch, sieht sie dann eben nicht mehr als die Fremden, sondern einfach Leute, die freundlich sind, gastfreundlich vielleicht, lustig, manchmal auch nervig, vor allem aber menschlich. Übrigens, hast du in dieser Folge schon eine Kettenreaktion gemacht? Ich glaube nicht.
Okay.
Ja, dann los mal.
Im 18. Jahrhundert entstand mehr Infrastruktur, Straßenbahn, Schiffe und sowas. Dadurch wurde Tourismus möglich und das erste große Ding war die sogenannte Grand Tour. Englische Adlige erkundeten Europa. Dann erfindet Thomas Cook den Tourismus. Heute ist der vielleicht der größte Wirtschaftszweig der Welt. Ungefähr jeder 10. Arbeitsplatz auf diesem Planeten hängt davon ab. Und natürlich ist deshalb die Wirkung der Reisebranche auf die globale Natur gewaltig. Schätzungsweise 10% aller Treibhausgase stammen aus der Reiseindustrie. Diesem Schaden steht ein Nutzen gegenüber. Reisen gibt Natur einen Wert. Dadurch haben die Locals dann nicht nur die Möglichkeit, Dinge ideell zu sehen, sondern sie entwickeln auch ein ökonomisches Interesse am Schutz der Natur. Und so entsteht selbsttragender Umweltschutz. Corona hat uns außerdem gezeigt, wie schädlich Nichtreisen ist. Die Schutzgebiete mit ihren 8 Milliarden Besuchern wären wahrscheinlich verloren, wenn keiner mehr hinführe. Resultat: Tourismus ist wegen seiner überragenden Bedeutung für Wirtschaft und Umwelt und Kultur und Völkerverständigung für die ganze Menschheit unverzichtbar.
Aber nochmal, man darf natürlich den Schaden von schlechtem Tourismus auch nicht ignorieren. Wir sehen ja ständig, was der auch anrichten kann. Die Reiseindustrie verbraucht riesige Flächen, Treibhausgase werden emittiert, Ökosysteme belastet, es gibt einen hohen Wasser- und Energieverbrauch. Ja, und Wissenschaftler haben inzwischen auch tausende Arten weltweit identifiziert, die durch unkontrollierte Freizeit- oder Tourismusnutzung unter Druck geraten. Overtourism ist auch so eine Geschichte, ne? Das schadet nicht nur der kulturellen Identität von Menschen, nimmt den Dingen natürlich auch ihren Zauber. Wo so viele Menschen auf einem Haufen sind, ist ja auch keine Reiseromantik mehr möglich.
Tja, also es gibt mal wieder keine einfache Antwort auf eine komplizierte Frage. Tourismus oder kein Tourismus, kann man so nicht sagen. Wichtiger ist deshalb die Frage, welcher Tourismus? Aus ökologischer Sicht ist die Antwort oft überraschend einfach. Man sollte weniger reisen, und mit weniger meine ich die reine Zahl der Reisen. Aber dafür darf man dann längere Reisen unternehmen. Also weniger Ortwechsel, mehr Zeit an einem Ort. Weniger Haken auf der Bucketlist, das reduziert den Ressourcenverbrauch erheblich.
Ja, und es ermöglicht auch mehr echte Begegnungen, baut unsere Vorurteile ab, es schafft eine wirtschaftliche Existenzgrundlage für Naturschutzgebiete und gibt vielen Menschen vor Ort eine Chance. Ja, und da müssen wir als hauptberufliche Reisende natürlich aus allertiefstem Herzen sprechen. Reisen kann glücklich machen.
Und deshalb wünschen wir euch allen eine gute Reise. Wir verabschieden uns jetzt nämlich in eine Sommerpause. Den Juli und August wollen wir selber verreisen. Allerdings, Sabine, diesmal machen wir keine Fernreise, sondern wir fahren in meine wunderschöne Heimat, nämlich nach Norddeutschland.
Hoffentlich wird das Wetter gut.
Ja, hoffe ich auch. Euch allen wünschen wir einen tollen Sommer und nicht vergessen, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative.
Das war die Kettenreaktion. Wir hören uns wieder am 3. September. Solange bleibt in Kontakt. Wir sind auf Insta unterwegs, auf Campfire. Wir laden euch auch wieder schöne Fotos zu dieser Folge hoch. Wir haben euch auch ein paar Quellen in die Shownotes geschrieben. Ihr seid die besten Hörer. Wir vermissen euch jetzt schon und freuen uns auf ein Wiederhören im September.
Das Sounddesign wie immer von Stefan Strüber.
Den Rest haben wir gemacht.
Sabine
und Dirk Steffens.
Ciao.
Ciao.